Die Unterschrift unter das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten wird Frau von der Leyen jetzt am Samstag wahrscheinlich doch nicht leisten können. Italien und einige andere EU-Staaten hatten Bedenken angemeldet. Aktuell ist deshalb in Brüssel die Hölle los, oder besser gesagt die Gülle sogar. 10.000 Bauern sind wütend. Ihr Argument, mit dieser Freihandelszone könnten sie einem Preisdumping ausgeliefert sein gegen die ohne den Green Deal entspannt arbeitenden Kollegen. Hierzu spreche ich mit Dr. Willi Krämer-Schillings, dem bekannten Agrarblogger und Landwirt, auch bekannt als Bauer Willi. Hallo, lieber Herr Dr. Krämer-Schillings.
Guten Tag, Herr Winter. Ich grüße Sie.
Ja, schön. Schön, Sie zu hören. Ist jetzt tierisch was los in Brüssel, oder?
Ja, ich habe gehört. Also von Gülle habe ich jetzt nichts gehört, aber ich habe gehört, dass man mit Eiern und mit Kartoffeln geworfen hat. Wobei das mit den Kartoffeln mich nicht wundert, weil die im Augenblick nämlich gar nichts kosten. Von daher, wenn man sie aufs Parlament wirft oder nein, auf die EU-Kommission wirft, dann ist das kein großer Schaden für die Bauern.
Ja, also ich habe gesehen, wie die Polizeiautos mit Gülle besprüht worden sind. Das ist mein aktuellstes Ding hier. Ja, es geht jetzt um das Mercosur-Freihandelsabkommen, also das Abkommen mit einigen Ländern Südamerikas. Die Bauern sind dagegen, haben heute zu großen Protesten da aufgerufen. Was befürchten diese Bauern denn?
Also erstmal, das Ganze wird verhandelt seit 25 Jahren. Und seit 25 Jahren gibt es eigentlich regelmäßig, wenn es verabschiedet werden soll, die Proteste seitens der Bauern. Der Punkt ist der, dass bei allen bisherigen Handelsabkommen, sei es jetzt mit der Ukraine oder mit sonst wem, immer die Landwirte diejenigen sind, die die Kröte schlucken müssen. Ist ja gut verständlich, dass ein Herr Merz, der für die deutsche Autoindustrie spricht oder auch für die deutsche Chemiebranche, sagt, ein Handel mit Mercosur, mit den Mercosur-Ländern ist in Ordnung. Aber das soll eben auf dem Rücken der Landwirte passieren. Und es sollen halt eben Importe zugelassen werden, die, und das ist eigentlich der Knackpunkt, die nicht unseren Standards entsprechen. Also wir haben nichts gegen einen Handel, das ist also, wird auch immer wieder falsch dargestellt, sondern es geht einfach um Waffengleichheit zwischen den südamerikanischen Staaten und Europa. Und diese Waffengleichheit besteht eben nicht. Das heißt, die Produkte, die hier hinkommen, können natürlich preiswerter sein, weil eben die Möglichkeiten, die die südamerikanischen Bauern haben, wir hier in Europa nicht haben. Wir werden im Prinzip mit Pflanzenschutzmitteln werden hier nicht zugelassen, die dort zugelassen sind. Das Düngekonzept ist hier ein vollkommen anderes. Ganz Südamerika arbeitet im Prinzip mit gentechnisch veränderten Pflanzen, hat dadurch auch Vorteile. All das ist in Europa nicht erlaubt. Und von daher sagt man, wenn Mercosur, dann aber auch eben ein fairer Handel und nicht so, wie es im Augenblick geplant ist.
Ja, ich höre Schutzklauseln. Es gäbe Schutzklauseln, die dafür sorgt, dass die vor allen Dingen die Umweltauflagen 1:1 auch von denen eingehalten werden müssen.
Nein, das ist nicht der Fall. Also es geht nicht um die Umweltauflagen, sondern es geht einfach um eine Begrenzung der Menge in den Schutzklauseln. Und da, sage ich, fehlt mir die Fantasie, wie man sowas letztendlich überhaupt kontrollieren will. Ich will Ihnen mal ein gut anderes Beispiel nennen, Ukraine. Und da ein Beispiel aus dem Bereich, in dem ich mich etwas auskenne, dem Zucker. Die Ukraine hatte eine Menge, die sie an Zucker importieren durfte, in die EU von 40.000 Tonnen. Daraufhin, als dann der Krieg losging, hat man aus verständlichen Gründen gesagt, die Ukraine muss ja irgendwie weiter Geld verdienen, hat dann die Märkte für die Ukraine gelockert, mit dem Ergebnis, dass im zweiten Jahr 800.000 Tonnen Zucker nach Europa gekommen sind. Und da können Sie sich vorstellen, da fliegt jeder Markt auseinander. Die Preise sind abgestürzt und das hat uns Landwirten auch wieder mal gezeigt, dass es mit der Kontrolle dessen, was dann importiert wird, ausgesprochen schwierig ist. Was auch verständlich ist, denn wer will denn genau festhalten, wo was wie ist? Im Übrigen ist es für die Südamerikaner, ich war in Brasilien, vollkommen uninteressant, sich auf unsere Normen hier einzustellen, weil die Brasilianer sagen, Europa ist erst an dritter Stelle interessant und deshalb produzieren sie so weiter, wie sie das wollen. Also die werden nicht für den europäischen Markt irgendetwas anders machen. Der Punkt ist halt eben, die Konditionen, zu denen sie hier importieren können, sind andere als die, die wir als Vorschriften hier in Europa haben.
Ja, jetzt steht ja auch im Raum für mich als Laien so ein bisschen die Gegnerschaft der Regierung gegen die Landwirtschaft. Also man erlebt ja in Holland zum Beispiel, werden die Bauern zu Flächenstilllegungen gezwungen. Hier werden die Bauern zu Flächenstilllegungen gezwungen. Die Regulierungen nehmen unheimlich zu. Und in Irland, das war so mein Lieblingsding, wurden kerngesunde, tolle irische Weiderinder gekeult wegen CO2. Ja? Welches Licht wirft es denn auf generell die Einstellung der Regierung zur Landwirtschaft? Und wenn sie nicht gut sind, woran liegt das?
Ja, nein, da möchte ich ein bisschen dagegen halten. Ich muss feststellen, seitdem wir die neue Regierung haben, dass doch einige Dinge anders geworden sind. Also ich gebe Ihnen recht, zur Zeit der Ampel konnte man sich nur noch die Haare raufen. Aber es gibt jetzt ein paar Dinge, wo in Deutschland zumindest man lernfähig war. Ich will ein Beispiel nennen, der Wolf. Der Wolf ist jetzt ins Jagdrecht aufgenommen worden. Also man hat da schon auf uns Landwirte gehört und hat gesagt, okay, wenn wir Weidetierhaltung haben wollen, das wollen wir, dann muss man den Wolf in irgendeiner Art und Weise kontrollieren. Also ist er jetzt im Jagdrecht drin und das ist schon mal wieder ein Fortschritt. Das Zweite ist die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Natürlich sind die NGOs auf der Palme, wenn sie hören, dass die Produkte jetzt unbefristet zugelassen werden sollen. Bisher waren sie ja befristet und dann musste die Zulassung immer wieder erneuert werden. Auch das ist eine Verbesserung. Das Dritte, die neuen Züchtungstechniken, also CRISPR-Cas-Genschere. Da will man hingehen und will sagen, wobei das für die Landwirte weniger wichtig ist, will aber sagen, die Kennzeichnung soll es nicht mehr geben, was einfach auch Sinn macht. Könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber reden, warum das Sinn macht. Aber wie gesagt, da ist man durchaus, erkennt man die Schwierigkeiten, mit der wir Landwirte zu tun haben und versucht sie auch in Brüssel und zum Teil auch gegen Brüssel zugunsten von uns Landwirten zu drehen. Also es geht schon in die richtige Richtung. Nur die Bäume oder die Geschwindigkeit können man sich natürlich schneller vorstellen. Aber da muss man einfach auch Verständnis dafür haben, dass ein Gesetz nicht von heute auf morgen geändert worden ist.
Wenn die Verschwörungstheoretiker sagen, Bill Gates kauft im großen Stil Land auf, um im Endeffekt zu erreichen, dass der private Landwirt, der also auch Produkte herstellt, die vielleicht naturnah sind, durch industriell gefertigte oder spezielle Saaten, die gesperrt sind, zu ersetzen und das Ganze in die Hände von Konzernen zu geben. Was würden Sie dem Verschwörungstheoretiker sagen? Würden Sie sagen, das ist aus der Luft gegriffen oder ist das eine richtige Denkrichtung?
Nein, dem würde ich sagen, wenn das, das sind überhaupt keine Mengen. Ich war in Brasilien, war auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, der drei Brüdern gehört. Der Betrieb war 330.000 Hektar groß. So, ich glaube, Bill Gates hat irgendwas bei 80 oder 100.000 Hektar. Ich war 2004 in Russland. Ein guter Freund von Wladimir Putin hatte zum damaligen Zeitpunkt 460.000 Hektar. Der hat heute über 900.000 Hektar. Das sind Größenordnungen, mit denen man eventuell ein bisschen auf dem Weltmarkt was erreichen kann. Aber das, was Bill Gates da macht, das ist vielleicht gute Geldanlage, weil Land immer teurer wird. Aber dem würde Verschwörungstheoretiker würde ich sagen, ich glaube nicht, dass er da was plant. Was allerdings, jetzt kommen wir aber auf ein ganz anderes Thema, eine große Rolle spielen könnte, ist tatsächlich, wenn so Dinge wie Laborfleisch auf den Markt käme, weil das kann wirklich von Konzernen dann produziert werden und da wären wir Landwirte vollkommen raus.
Dann wäre es auch wichtig, dass es keine Bauern mehr gibt oder Landwirte mehr gibt, die richtiges Fleisch herstellen, damit man da nicht darauf ausweichen kann. Es ist wie mit dem Elektroauto. Wenn es nur noch Elektroautos gibt, dann muss man eins nehmen. Und wenn es halt eben nur noch Laborfleisch gibt und der Bauer, der das Rind gezüchtet hat, existiert nicht mehr, das wäre ja schon eigentlich eine schöne Zielführung dann, nicht? Oder?
Aber wie zum Beispiel Italien hat jetzt schon, obwohl es gar nicht auf dem Markt ist, Laborfleisch verboten. Also das ist auch eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen das, wir gehen diese Entwicklung mit oder wir wollen das nicht. Und da haben wir Landwirte natürlich was dagegen, weil bisher produzieren wir ja noch das Fleisch und das ist dann in bäuerlicher Hand. Und damit verdienen wir unser Geld. Und in dem Augenblick, wo das in den Fermenter wandert, ist es eine industrielle Produktion. Und da hat kein Landwirt mehr irgendeinen Nutzen davon. Aber dass man jetzt die Landwirte in die Knie zwingen will, bewusst, glaube ich nicht. Aber zum Teil tut man es natürlich durch die Gesetzgebung, so wie wir sie haben. Oder wie sie auch angedacht war. Auch noch ein Punkt. Green Deal, Farm to Fork. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, haben Sie in den letzten anderthalb Jahren den Begriff Farm to Fork überhaupt nicht mehr gehört. Mhm. Und da glaube ich halt eben auch, dass, und da waren jetzt auch die Proteste heute sehr wertvoll, die Frau von der Leyen und die Kommission insgesamt einfach die Stimmen der Landwirte hört und darauf auch reagiert. Also zu sagen, die Proteste bringen ja doch nichts, wäre vollkommen verkehrt. Also sie erreichen sehr wohl was und auch gerade bei Mercosur, Italien und Frankreich, zum Teil auch Ungarn, sind ja auch große Agrarländer, sprechen sich die Regierungen auch gegen Mercosur aus. Deutschland ist ein Land mit Automobil und Chemie und Metallindustrie, Stahlindustrie und so weiter und so fort. Und von daher natürlich verständlich, dass hier der Fokus nicht so sehr auf der Landwirtschaft liegt, sondern eben auf den Branchen, mit denen Deutschland groß geworden ist.
Ja, lieber Herr,
aber deshalb
lieber Herr,
bin ich damit nicht einverstanden.
Ja. Genau. Also lieber Herr Bauer-Willi, darf ich Sie ja nennen, darunter sind Sie ja bekannt, Herr Krämer-Schillings, ganz herzlichen Dank. Da haben wir schon mal ein paar Verschwörungstheorien heute entkräftet. Das ist ja schon mal ganz gut und auch ein bisschen der positive Ausblick gewonnen, dass also nicht immer alles gegen die Landwirte geht. Ganz herzlichen Dank, Herr Krämer-Schillings.